CFO Insight News.
Heute ist der 26. Februar 2026. Herzlich willkommen zur 7. Folge der CFO Insight News mit Thomas Knauf und mir, Daniel Winkler. Hallo Thomas, hast du Karneval gut überstanden?
Hallo Daniel. Ja, sehr gut sogar. Wie ich ja angekündigt hatte, bin ich ja auf einer Veranstaltung gewesen und ja, sonntags mit den Kindern noch auf dem Zug. Das war dann für mich persönlich genug Karneval für ein Jahr und das hat alles gut gepasst. Absolut.
Gut, also sind die saisonalen Geschäftsmodelle abgeschlossen. Genau. Ich habe noch ein paar Updates zu unserer letzten Folge. Und zwar, wir haben ja ein bisschen gemutmaßt, wie das mit dem Bithump war. Und dann habe ich meinen Blockchain-Experten meines Vertrauens und Krypto-Investors Ruben gefragt, nebenbei Mitgründer in Finnshare, wie das eigentlich sein kann. Und der hat es mir nochmal erklärt. Wir beide haben bloß keine Ahnung, sage ich mal. Und zwar ist es so, dass es eine generelle Blockchain gibt, auf der deine Tokens wirklich gehandelt werden. Und davor geschaltet ist noch eine Art Plattform. Und diese 2000 Bitcoins, die da zugeteilt wurden, die wurden praktisch nur in dieser vorgeschalteten Buchhaltung zugebucht, ohne dass auf der Blockchain irgendwas passiert ist. So, und was bedeutet das? Meinte ich natürlich zu ihm auch gleich, na gut, das bringt mein Vertrauen in die Technologie jetzt doch nicht weiter, weil dann hast du ja so ein Intermediär, von dem du vertrauen musst, dass das funktioniert. Er sagte, ja, das ist ja heute auch schon so, bei jeder Bank vertraust du ja auch darauf, dass das Geld auf deinem Konto liegt. Hat er nicht ganz unrecht? Und er sagte dann, na ja, die echten Experten, so wie ich, hat er nicht gesagt, gemeint. Die nutzen das natürlich, kaufen das und übertragen das sofort in ihr eigenes privates Wallet, was dann irgendwo liegt. Genau. Ja, also wissen wir jetzt auch, wie das passieren konnte.
Okay, aber das führt nicht ganz, nur, also wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das führt doch aber schon den Kerngedanken der Blockchain-Technologie, insbesondere wenn man sich ja mal dieses Paper von dem damaligen, bis heute ja nicht bekannten Entwickler, Kernentwickler von Bitcoin, wenn man sich das anguckt, führt das ja schon irgendwie ad absurdum, was da eigentlich mal angedacht gewesen ist.
Ne? Ja. Also ich sag mal, das ist ja das, was ich auch immer sage. Es gibt die Leute, die Ahnung haben, die nutzen die Blockchain, wie man sie nutzen soll und transferieren dann ihr Geld auch innerhalb nur dieser Chain. Und dann gibt es die Leute, die gerne spekulieren und irgendwelche Intermediäre nutzen. Und das ist nämlich der Unterschied zu dem, ja, da vertraust deiner Bank auch. Banken sind ja hochreguliert. Mhm. Da weiß ich, da gucken noch andere drüber. Aber wenn du und ich jetzt irgendeine Seite aufbauen hier, und Gelder einsammeln und sagen, wir legen die in Bitcoin an und wir tun auch immer so, als würden wir das tun und buchen immer nur irgendwelche Luftnummern im vorgeschalteten Ledger hin und her.
Ja, okay, verstanden. Ja, coole Insights. Danke an dein Buddy.
Genau, und News Nummer 2 war eine Nachricht von gestern Abend, da hat man wieder den Börsenschluss abgewartet, nämlich Gerresheimer, die hatten wir ja letzte Folge als CFO-Fail, dass man da nur schon Salami-Scheibchen taktisch mit Informationen kommt. Ja, es geht so weiter, die News sagt, die BaFin weitet die Untersuchung aus, sie machen jetzt auch das Jahr 2024, am abweichendes Wirtschaftsjahr, auf und untersuchen insbesondere den Goodwill-Impairment-Test und Leasing. Also das sind jetzt zwei Bereiche neben der Umsatzrealisation, die man ja schon an den Hacken hatte, macht man jetzt noch zwei ganz neue Töpfe auf und es spricht vieles dafür, dass derjenige, der dort das IFRS betreut hat, keine Ahnung hatte. Und dann sind wir wieder bei deiner Frage, warum ist dem Prüfer das eigentlich nicht aufgefallen? Da bin ich dann doch auch langsam bei dir.
Ja, okay. Also ich meine, man weiß ja, dass die BaFin das Thema Goodwill immer auf dem Schirm hat. Das ist ja seitdem ich mit dem Thema IFRS das erste Mal beruflich Berührung hatte, immer jedes Jahr bei denen Schwerpunkt gesetzt, dass sie sich das anschauen. Macht doch total Sinn, weil das ist ja am Ende des Tages in den ganzen Konzernabschlüssen schon so ein Themengebiet, wo du ja wirklich noch mit sehr viel Kreativität ausgestattet natürlich auch in die ein oder andere Richtung deine Zahlen bewegen kannst. Ne? Die Prüfer weiß ich auch, dass die sich das eigentlich immer sehr intensiv angucken. Ja? Und wenn du natürlich da jetzt so auf der Watchlist landest mit deinem Thema, dann ist klar, dass die das dann wahrscheinlich auch irgendwann sukzessive aufgreifen werden. Und Leasing, ja gut, da gab es ja dann, wann ist dieser Standard geändert worden? Ist das 2 Jahre schon her oder 3?
Das ist, glaube ich, sogar noch länger her.
Ja, da ist ja auch das hatten ja viele dieses Thema, dass dann das, was sie bis dato immer bilanziert haben, sich auf einmal in so eine andere Richtung gedreht hat. Würde ich mir wahrscheinlich auch angucken, wenn ich die BaFin wäre. Also kann ich nachvollziehen, dass sie sich das angucken am Ende des Tages.
Ja, sie haben natürlich den Vorteil, wenn du dir so ein Goodwill und Impairment auf einen Goodwill anguckst, bist du informationstechnisch schon viel, viel weiter. Das heißt, du kannst dir angucken, sind die Erwartungen, die in einem Abschluss 24, 25 angenommen wurden, sind die eigentlich in 26 eingetreten? Absolut. Oder war es alles noch viel, viel schlimmer? Und ich glaube, sie haben dann in diesem Geschäftsjahr Wertberichtigung gemacht. Und dann ist natürlich die Frage, hätte das nicht schon früher erfolgen müssen?
Ja.
So einfach ist die Welt. Ja. Und dann bist du halt einmal schlauer, wenn die Uhr tickt.
Ja, vor allen Dingen ist ja, also ich sag mal, wenn du im Umsatzbereich schon so falsch buchst, dann geht es ja wirklich relativ schnell in das ganze Thema CGU, also Cash Generating Unit, immer so das Thema ja am Ende des Tages. Das würde ich wirklich auch komplett mal auf links drehen, weil da würden mich dann auch die ganzen Values in Use oder was auch immer sie da am Ende des Tages genommen haben, das würde mich mal interessieren, wie sie die hergeleitet haben. Also das klingt total sinnvoll, ich würde es auch machen, wenn ich die BaFin wäre. Ja.
Gut, die Aktie ist heute nochmal um 15% gefallen, das heißt jetzt nur noch irgendwas um die 15 Euro. Naja, wir gucken mal, wie viel Salamischeiben dann noch über den Teller
auf fliegen. Auf dem Weg zum Pennystock, ja, okay.
So, was machen wir heute? Ich habe ja in einem LinkedIn-Post von dir vernommen, dass du ein bisschen mit Claude rumgespielt hast. Wir reden heute mal ein bisschen über KI in Finance. Hast du denn schon das überall zitierte Excel-Plugin ausprobiert bei Claude?
Selbstverständlich, das habe ich bei mir mit drin und ich habe auch, weil ich das aktuell hatte, ein Thema integrierte Planung für 3 Standalone-Gesellschaften mit Konsolidierung und so weiter und so fort, weil ich eine Refinanzierung abbilden wollte. Und ich war skeptisch am Anfang, weil bisher haben mich jetzt, wenn du Copilot nimmst oder Claude generell irgendwie als KI nimmst, klar, das hat schon hier und da mal ganz gut funktioniert, aber nicht auf dem Niveau, wo ich jetzt dachte, das hilft mir wirklich aktiv. Aber mit diesem Plugin, das war wirklich was ganz anderes, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da konntest du so dezidiert eine Frage oder eine Aufgabe platzieren. Du kannst ja dann immer beobachten, mach dich, guck mir das an, dann siehst du, wie der da rumspringt, ne, wie der da seine Berechnung macht. Dauert dann auch unter Umständen vielleicht mal ein bisschen länger, bis er soweit ist. Und dann auf einmal kriegst du die Meldung, ja, ich habe es verstanden, das geht über dieses Feld in den Reiter rein und darauf. Und wir könnten das jetzt so und so abbilden. Möchtest du das? Ja, dann sagst du, okay, allow. Und dann guckst du dir da halt just in time an, wie der das gerade zieht. Ne? Das fand ich sehr beeindruckend, hat mir auch an 2, 3 Stellen wirklich sehr geholfen. Da hätte ich sonst wahrscheinlich Stunden aufbringen müssen, um den Bug rauszufinden. Kennst du ja selber wahrscheinlich auch noch, ne? Bis das Excel-Model dann mal rund läuft. Da gehen dann viele Stunden für die Suche nach kleinen Fehlern drauf. Da hat er mir sehr, sehr gut geholfen. Das Einzige, was ich so als Manko mitgenommen habe für mich, war, wenn du es nicht so sauber durchpromptest, dass er das stringent überall immer gleich anpasst, hast du natürlich irgendwann von ihm an gewissen Stellen Adjustierungen drin, ne? Und die muss man sich dann irgendwie farblich markieren oder irgendwie in seinem Management-Dashboard oder was hinterlegen, dass man weiß, ja, da hat der Claude mir am Ende des Tages die Formel gerade gezogen, damit es aufgeht, aber ich sollte jetzt nicht wieder über alle 10 Jahre einfach einmal durchziehen, dann ist das wieder weg. Ja, das war so mein Learning, dass man ihn dann mehr darauf anleiten muss, dass er ein Modell auch wirklich stringent an allen Stellen gleich behandelt. Das habe ich am Anfang nicht so richtig gemacht. Aber ansonsten war das das war für mich wirklich ein Game Changer, hat mir unglaublich viel Arbeitszeit erspart.
Ging mir auch so. Ich bin total high erstmal zu meiner Frau gelaufen, habe ihr erzählt, wie gut das funktioniert und wie viel Zeit ich jetzt sparen kann. Das ist eigentlich die Integration für mich, die von Microsoft Copilot vor einem Jahr erwartet hätte.
Hast, ja.
Als ich da die 20 Euro bezahlt habe, mir dann gedacht habe, was kann das jetzt? Und es konnte nichts.
Ja.
Gerade in der Fehlersuche war das sehr gut. Es ist ja irgendwie auch erst nur eine Beta-Version 0.6 oder so, die da rausgegeben wird, die man auch nur mit dem bezahlten Claude bekommt. Ich bin relativ schnell auch an mein Limit geraten, auch mit einer Pro-Version, dass ich dann den Tag ausgeschöpft hatte, weil ich eine sehr umfangreiche Planungsdatei da mal habe durchspielen lassen und einfach nur gesagt habe, bitte guck nach Inkonsistenzen und Fehlern und so weiter. Und der in der Tat Dinge gefunden, wo 6, 7 Leute jeden Tag drüber geguckt haben und hätten die auch finden müssen. Ich auch. Irgendwann bist du ja betriebsblind, wenn du solche Planungsdateien machst. Und ist niemandem aufgefallen. Und dann konnte ich die alle auch automatisiert lösen lassen. Aber mir ist aufgefallen, du kommst nicht wieder zurück. Das heißt, wenn du ihm einmal das Steuer übergibst und sagst, passe das an, kannst du nicht oben links rückgängig machen bis zu dem Punkt. Also wenn er dann einen Fehler macht und da sind, apropos Prompting, auch wieder neue Fehler reingekommen, ja, die kannst du dann alle per Hand wieder nachpflegen oder musst ihm dann vertrauen, dass er das auch nochmal macht. Das heißt, bitte vorab einmal die Version, in die ihr dort überprüfen wollt oder anpassen wollt, abspeichern und dann testweise. Aber ich glaube, das wird diese ganzen Menschen da draußen, die Financial Models bauen, die Arbeit so extrem erleichtern, dass ich gar nicht mehr weiß, ob man noch nach Stunden abrechnen sollte.
Ja, also mir ging es da wirklich wie dir. Ich war auch total baff. Ich konnte es am Anfang gar nicht glauben, bin ich ehrlich. Ne? Ich habe wohl von vornherein, weil das, was du gerade gesagt hast, kann ich nur bestätigen. Ich habe ihm nicht den Zugriff gegeben, dass er direkt automatisiert alles anpasst, sondern er muss mich immer fragen und ich entscheide dann. Ich habe auch bei 2, 3 Sachen gesagt, deny, ja. Weil ich mir dann unsicher war, ob das eine sinnvolle Anpassung im Model am Ende des Tages wäre. sodass ich ihn da nicht automatisch drüber laufen lassen würde, weil da hast du vollkommen recht, wenn er dann wirklich einmal zu tief reingegangen ist und zu viel adjustiert hat, dann ist das entsprechend komplex, im Zweifel wieder zurückzudrehen. Ne? Und was mir halt auch aufgefallen ist, weil ich das Thema Refinanzierung da hatte und da unter anderem der Rauskauf eines Darlehens mit involviert ist, der Kaufpreis des Darlehens aber unterhalb des Nennbetrages des Darlehens liegt, ja, war so ein bisschen nachher die Frage, da ging es dann eher so eine Accounting-Fragestellung bei Claude rein, was machen wir jetzt damit? Ja, also kaufe ich das und werte es dann auf beiden Seiten irgendwie ab, lasse ich es laufen, was für unterschiedliche Impacts könnten das haben? Und da ist er selber so ein bisschen nachher hat er sich selber quasi in die Falle reingeritten, weil er hat das nicht immer spiegelbildlich gleichzeitig angepasst, obwohl ich ihm zweimal gesagt habe, hey, wenn du es bei Gesellschaft A machst, musst du es bei B spiegelbildlich auch gerade ziehen. Und da hat er sich selber immer so ein bisschen das Beinchen gestellt. Ja,
ich glaube, du musst immer noch wissen, was du da tust.
Absolut.
Und kontrollieren. Und das Problem mit der ganzen KI ist ja, und das erlebe ich ja von ganz vielen Leuten, heute hat mir noch jemand erzählt, dass seine Frau nur noch medizinische Dinge über KI abklärt. Und ich glaube, das kommt immer mehr. Ich hatte hier schon Fälle, wo mir Leute gesagt haben, aber ChatGPT sagt, dass der eine Geschäftsführer in die Kasse greift und dort verklagt werden muss, das ist Steuerhinterziehung und so weiter. Wo ich gesagt habe, hold your horses hier. Einmal zurück, einmal verstehen, einmal sauber durchdeklarieren. Weil bei mir geht natürlich sofort eine rote Lampe an, wenn ich sowas höre. Am Ende war das alles mehr oder weniger ein Missverständnis, aber es wurde halt durch KI verstärkt, weil du kannst dich natürlich auch super gut reinreden dann, ne? Du gibst einfach eine Anfrage, ist das so zulässig? Dann sagt dir die KI, nein, ist nicht zulässig. Dann fragst du, ja, was ist denn, wenn das nicht zulässig ist? Ja, ist es denn willentlich oder nicht? Ja, das weiß ich nicht. Geh mal davon aus, es ist willentlich. Und schon kommt da raus, der andere muss 3 bis 5 Jahre in den Knast. Mhm. So, und dann, wie sagt man so, dann radikalisiere ich mich über ChatGPT, versetze mich auch in so eine Stimmung. Dann liegt da noch ein Tag daneben und am nächsten Tag bist du schon total aggro, weil du denkst, der hat in die Kasse gegriffen. Und eigentlich war nichts.
Ja, kann ich bestätigen, kann ich auch in anderen Gebieten, wenn wir jetzt von Claude Excel Add-In weggehen, weil ich es auch in anderen Bereichen immer mal wieder mitbekomme. Ich habe zum Beispiel eine Bonusvereinbarung jetzt über eine KI, also den Text dazu mir entwerfen lassen. Der klang auch sehr gut. Ich habe ihn jetzt nicht mit den etablierten KI-Tools gemacht, sondern ich bin über Tax.io gegangen. Die haben ja diesen LLM, der sich schwerpunktmäßig auf das deutsche Steuergesellschafts-, Arbeitsrecht und so weiter und so fort bezieht. Also da eine wirklich sehr gute Datengrundlage benutzt. Da kam auch ein wirklich guter Schuss bei raus. Nichtsdestotrotz, ich habe den trotzdem den Arbeitsrechtler gegeben. Ja? Und der hat auch drüber geguckt. Der hat auch offen und ehrlich gesagt, ist nicht übel für einen ersten Schuss, muss man ganz klar sagen. Aber da liegt dann auf jeden Fall nachher wirklich das Thema absolut im Detail, ja, dass du da dir nicht doch selber irgendwie das Beinchen stellst. Deswegen bin ich nach wie vor der Meinung, also wie du es gerade gesagt hast, A, muss man selber schon immer noch wissen, was man da macht oder was man haben will und muss es auch beurteilen können, was dann da rauskommt. Und B, ich würde mich nach wie vor auch bei vermeintlich einfachen Dingen nicht hundertprozentig drauf verlassen. Also wenn es dann wirklich ein Thema ist, was hinten raus auch entsprechende Konsequenzen negativerweise mit sich bringen kann, dann immer zum Experten gehen und mit dem drüber reden. Aber das Coole ist, und das war das Learning in dem Zusammenhang, du hast natürlich direkt einen ganz anderen Aufsatzpunkt zu diskutieren mit dem Experten, weil du einfach deine Vision dem quasi schon geben kannst. Der guckt sich das an und sagt, okay, ich habe den Case komplett verstanden. Wir müssen nicht bei Adam und Eva stundenlang anfangen zu diskutieren, was wollen wir denn überhaupt, ne? Und das muss ich sagen, das war schon auch an der Stelle eine coole Erfahrung. Aber Claude in Excel, Hammer. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ja.
Und High on Dopamin, da habe ich dann natürlich auch gleich das PowerPoint-Plugin von Claude ausprobiert. Das ist allerdings noch lange nicht so gut wie das von Excel. Das heißt, er konnte zwar da eine Excel-Datei reinziehen, hat mir okaye Folien gemacht. Wir brauchen nicht darüber sprechen, wie die aussahen. Obwohl ich meinen Folienmaster darunter hatte und habe gesagt, jetzt tausch mal das Logo aus, mein Logo gegen das Kundenlogo. Und dann ging alles daneben. Dann hat er irgendwelche Bilder genommen und hat da die Bilder an alle verschiedenen Stellen, wo vorher mein Logo war, da riesige Bilder reingezogen, weil die erste Seite ein Titelbild hatte. Da hat er sich komplett aufgehängt. Das konnte auch nicht wieder rückgängig machen.
Ja, also habe ich zwar installiert, habe ich aber noch nicht benutzt, weil ich bin noch nicht so weit, dass ich den Bericht erstellen muss, aber jetzt weiß ich ja schon, dass er mir da nicht helfen kann.
Nee, also ausprobieren ist ja mal wichtig. Ne? Ja. Also ich finde, man kann über das reden, was man selber mal probiert hat. Ja, was haben wir noch gemacht? Du hast ja auch ein bisschen was gebaut, ne?
Ja, ich habe mir tatsächlich auch noch separat ein eigenes Tool gebaut. Aufgabenstellung war wie folgt, dass ich aus unserer Warenwirtschaft am Ende des Tages die Ausgangsrechnungen, sowohl was die Belegnummer als auch den Betrag netto und brutto angeht, dass ich den gerne immer mit unserer FIBU vergleiche. Was ist auf den Umsatzkonten gebucht worden? Ne? Mhm. Und das, klar, über die Jahre hat man sich da sein Toolset irgendwie zusammengebaut, aber es war trotzdem immer irgendwie aufwendig. Erstmal alles rausziehen, dann irgendwie auf den gleichen Stand bringen, ne? Dann mit den üblichen wild verschachtelten, verketteten Excel-Formeln dann da durchziehen und sowas, ne? Und auch natürlich irgendwie nur von mir bedienbar, konnte man jetzt schwer jemand anderem rübergeben, ja. Und am Ende des Tages habe ich Claude eigentlich diese ganzen Daten gegeben, anonymisiert natürlich, das heißt, da waren jetzt keine Kundennamen oder irgendwas mit drin, ja, aber habe gesagt, so sehen die Listen aus und auf den Feldern sind dann folgende Informationen enthalten und ich möchte das gerne automatisiert abgleichen, indem ich einfach jeden Monat mir die Sachen entsprechend rausziehe als CSVs, die er da reinjage und du machst mir eine schöne Übersicht. Und da hat er mir ein echt cooles HTML-Tool gebaut, muss ich sagen. Ja, das habe ich dann sogar nachher noch branden lassen im Layout unseres ERPs, sodass tatsächlich meine Entwicklerkollegen den Hut gezogen haben und gesagt haben, nicht übel, da kannst du ja bei uns in die Abteilung rüber wechseln. Ja?
Herr Knauf, seit wann können Sie coden?
Ja, also für so eine, das ist ja eine recht einfache Aufgabe, muss man dazu sagen. Und ich habe auch den ersten Schuss wirklich nach so einer halbstündigen Prompterei gehabt. Also das war für den ersten Schuss natürlich gut, aber dann muss man wieder selber auf den Trichter kommen und dann geht's in die Feinheiten rein und das musst du dann nach und nach alles damit reinkriegen, sonst hast du nur so eine halbgare Lösung, die funktioniert dann vielleicht doch nicht so richtig hundertprozentig. Jetzt hat sie für, ich habe es im Dezember gemacht und im Januar gemacht, da hat es gut funktioniert. Jetzt bin ich mal auf den Februar gespannt, wenn das im Februar auch gut funktioniert mit den Ist-Zahlen, also dauert ja noch 3, 4, 5 Tage, dann würde ich sagen, habe ich da ein ganz cooles Tool mit zusammengebaut, ja, auf jeden Fall.
Wie lange hast du dafür gebraucht?
In Summe nachher jetzt wirklich keine, es ist kein Kleinfeuer, nicht mal 2 Stunden.
Ja, und da kommen wir nämlich aufs nächste Thema. Hast du vielleicht auch gelesen, die SaaS-Okalypse, nämlich dass die Börsenkurse der SaaS-Unternehmen insbesondere komplett einstürzen, weil so eine Angst eingesetzt hat, dass genau solche Geschichten wie Claude Code oder Codex oder wie es auch alles heißt, dazu führt, dass du dir dann diese Systeme demnächst selber baust für ein Apple und ein Ei und gar nicht mehr die Lizenzgebühren bezahlen musst. Und das implodiert natürlich ganze Geschäftsmodelle, wenn das kommt. Ich habe eben mir mal den Spaß erlaubt, mal zu gucken, wie seit Januar sich so die Aktienkurse entwickeln haben. HubSpot kommt irgendwie von $400 auf 250 runter, Salesforce von 262 auf 192, eine SAP von 212 auf 170, eine Snowflake von 230 auf 170. Also da hat sich ja schon 30%, 40%, 50% zum Teil, haben wir da Reduktion drin. Und jetzt gerade greift es auch noch die IT-Service-Unternehmen ab, weil die natürlich auch alle sagen, Mist, jetzt brauchen die ja alle gar nicht meine Entwickler. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der bei Adesso arbeitet und dann habe ich mir mal den Aktienkurs von Adesso angeguckt und der ist von 90 auf gestern 57, jetzt heute wieder 10% gestiegen, warum auch immer, gefallen. Aber es ist schon krass, wie sich dort Marktkapitalisierung gerade verdünnisiert.
Ja, ich glaube, weil du die Situation hast, dass mit diesen agentischen Systemen, die wirklich in dein komplettes Herz reingehen und sich das alles selber rausziehen, das war jetzt wieder so ein Gamechanger, wenn man sich das überlegt, was die Entwickler eigentlich das letzte Jahr gemacht haben, dass sie erstmal versucht haben, ihre eigene Softwareentwicklung über eine KI-Thematik irgendwie zu automatisieren, zu verschnellern, zu vereinfachen, vor allem was dann irgendwie die ganzen Tests und die ganzen Korrekturen hinten angeht. Und jetzt werden sie eigentlich überholt davon, dass jemand gesagt hat, hier ist schon die nächste KI, eigentlich ist das egal, was die für ein Grundgerüst baut, es muss eigentlich nur irgendwie der Datentopf da sein und wie so eine Krake greift auf alles zu und gibt dir das entsprechend zurück. Ja, das heißt, das ändert so diese ganze Logik am Ende des Tages für die etablierten Softwarehersteller. Von daher ist das mit Sicherheit ein relevantes Risiko. Braucht man die Augen vorher nicht, ja, zu verschließen.
Ich habe schon im Podcast mehrere Male gesagt, ich würde meinen Kindern nicht mehr empfehlen, Softwareentwickler zu werden. Allerdings habe ich ja immer gedacht, der Buchhalter, die Buchhalterin ist die erste, die ihren Job verliert. Komischerweise ist jetzt die IT-Industrie, die ja eigentlich Treiber dieser ganzen Technologie sein sollte und es ja auch ist, diejenigen, die sagen, ja gut, wo ich früher 10 Entwickler brauchte oder wo ich Offshoring oder Nearshoring gemacht habe, das ist ja gar nicht mehr nötig. Ich kann es ja im Bruchteil von der Zeit und offen und ehrlicherweise machen wir uns jetzt auch Gedanken, wie kann ich eigentlich zukünftig noch fakturieren, weil nach Stundensätzen macht einfach keinen Sinn.
Ja, wobei ich schon eine Sache noch anmerken möchte, wo ich denke, da muss man den den Hype mal Hype sein lassen und dann wieder ins Real Life in Anführungsstrichen zurückkehren. Das ist eine Sache, dass das technologisch jetzt erstmal so möglich sein mag, ja, dass man das hinkriegen würde. Aber stell dir vor, du bist ein Unternehmen, was eine 20-jährige Historie hat, vielleicht in der Zeit 2 bis 3 ERP-Implementierungsprojekte gemacht hat, mal irgendwie gewechselt ist zwischendurch, du hast einen entsprechenden Datentopf und du möchtest das ganze Gerüst jetzt mit so einer KI-Komponente verknüpfen und das musst du ja, muss man dazu sagen, können wir alle so blöd finden, wie wir wollen oder so sinnvoll finden, wie wir wollen, du musst es ja unter der gegebenen Regulatorik machen und dann ist es alles andere als leicht, einfach zu sagen, hier ist der Datentopf, guck dir das gerne alles an, alles supi, ja, das stelle ich mir dann schon durchaus wieder etwas ambitionierter vor. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du dir ein ERP-Gerüst heutzutage mit der entsprechenden Unterstützung von Agentic AI und was weiß ich nicht, was alles, dass du dir das zusammenbauen kannst. Aber dann musst du ja auch eine Datenmigration machen.
Soweit bin ich ehrlicherweise noch gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass du mit diesen Unsicherheiten, die in den Systemen stecken und gerade in den Agenten, ne, OpenClaw, weiß nicht, ob du das schon ausprobiert hast. Ich habe hier schon einen Rechner stehen, auf dem ich mal das installieren will. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, wenn ich lese, wie unsicher die Dinge dort sind, und da würde ich das niemals empfehlen, auf ein operatives System Stand heute zu buchen.
Genau, also stimme ich dir total zu, hast du vollkommen recht. Ist auch für mich immer noch so, die Frage ist super, wenn du jetzt irgendwie 2, 3, 4 Mann Professional Services Anbieter bist, dann funktionieren diese ganzen Tools ganz sensationell. Aber wenn ich mir vorstelle, du bist der 3, 4, 5.000 Mann Laden, ja, und du jagst da wirklich die jetzt nicht zentralisiert am Ende des Tages und dann mehr oder weniger auf dein komplettes Datennetzwerk zugreifen lässt, die Rechenpower, die du dafür brauchst, die Tokens, die dafür draufgehen, das ist ja auch nochmal eine Thematik, die so auf kleinem Niveau, wenn man es selber macht, ist es eine Sache, funktioniert auch. Da würde man mit Sicherheit relativ schnell merken, dass das Ewigkeiten dauern mag, bis du überhaupt das entsprechende Resultat
bekommst. Ja, und es ist ja im Grunde genommen, muss man ja sagen, heute geschenkt, weil sie alle deine eigenen Daten haben wollen, irgendwie zwischen 10 und 20 Euro im Monat, dabei wird es ja nicht bleiben. Und wenn ich mal so auf meine KI-Kosten mittlerweile gucke, ich muss schon langsam sehen, dass ich immer wieder was kündige, weil ich sonst bei jedem Anbieter irgendwas laufen habe. Jeder kann irgendetwas ein Stückchen besser als der andere. Das ist halt das Problem und man hat sich schon so dran gewöhnt. Wobei ich bin jemand, ich kündige das auch immer wieder, weil mir geht es vornehmlich darum, erstmal zu verstehen, was kann man damit machen, Dinge auszutesten, die irgendwie datenschutzkonform sind und dann zu gucken, wie kann man die in die Arbeit integrieren. Aber du hast vollkommen recht, das wird in Zukunft nicht so bleiben.
Genau, und dann kommt für mich noch als letztes dazu, ist auch aus dem Themenbereich Regulatorik, aber passt zu einem Case, den ich aktuell halt bei uns intern mitbekomme. Wer sind denn jetzt diese Anbieter dieser Lösung? US-amerikanische Firmen am Ende des Tages. Ja? Und wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland ein Unternehmen bist, was die KRITIS-Gesetzgebung berücksichtigen muss, ne, dann kannst du Stand heute dein ERP nicht auf einer solchen Technologie aufbauen. Das geht schlichtweg einfach nicht. Du musst sicherstellen, dass du jederzeit in der Lage bist, komplett die ganze Kette zurückzuverfolgen und auch quasi deine Hände darüber zu bekommen. Das geht ja schlichtweg gar nicht in dem Modell. Ja? Das heißt, deswegen komme ich wieder darauf zurück, wenn du jetzt gerade aktuell sagst mit 3, 4, 5 Jungs und Mädels, wir machen irgendwas total Cooles, wir wollen so eine KI-Only-Firma sein, wir bauen das neu auf und wir sind auch irgendwie standortmäßig noch total flexibel, Haken dran. Das funktioniert mit Sicherheit garantiert total super. Aber wenn du ein etabliertes Unternehmen bist, dich in einem regulatorischen Setting bewegst, das du berücksichtigen musst, dann ist das keine einfache Geschichte. Und da glaube ich, da werden dann auch die etablierten Softwareunternehmen da nach wie vor ihre Sweet Spots haben, nur die müssen halt sukzessive diese KI-Entwicklung in ihre eigene.
Das wird doch am Ende passieren. Ich habe so einen Kunden, der möchte Microsoft Dynamics Business Central einführen. Er sagt, kann ich aber nur machen, wenn ich da einen Return on Invest habe und dadurch zum Beispiel eine Buchhalterin einspare, also das, was angeblich ja nie der Fall sein soll, also wirklich hart Personal einspare. Und da sagt der Dienstleister ihm, ja, aber dafür musst du erstmal in die Cloud gehen. Das gibt es heute noch nicht, aber damit wir dir überhaupt mal was zeigen können, was zukünftig mal kommen könnte, musst du jetzt schon upfront zahlen. Ich glaube, das ist nicht der Weg. Der Weg wird aber diese Argumentation, ich kann nur für was zahlen, wo ich einen Return on Invest habe, das wird kommen. Und deswegen wird eine SAP diese Agenten, über die wir gerade gesprochen haben, einbauen. Und eine Microsoft wird es einbauen und eine Oracle wird es einbauen und wen es da draußen noch alles als ERP-Anbieter gibt.
Absolut, ja, das wird so sein. Ja, stimme ich dir voll zu. Und was ich beobachte noch so als letzte Anmerkung, gewisse Dinge, die man so im ERP-Spektrum kennt, ne, dass dann irgendwann einer sagt, ich möchte jetzt ein volles BI mit da drin haben oder sowas. Das sind so Teilbereiche, da kann ich mir schon vorstellen, dass die tatsächlich wegfallen, weil da kannst du als Kunde nachher auch selber sagen, bevor die mir da jetzt alles eingerichtet haben, ich ein Data Warehouse mit denen zusammengeschraubt habe, die mir da meinen Berichtsgenerator oder was weiß ich was alles eingestellt haben. Da glaube ich, dass du mit solchen KI-Lösungen nachher sagen kannst, ich habe ja die Daten hier, ich lasse dann einfach darauf zugreifen und prompte mir einfach das Balkendiagramm, das Kuchendiagramm, die Liste, was weiß ich was, was du dann haben willst. Ne? Und wirst auch nachher sagen können, wenn du das jetzt mal einfach nur auf unseren Schwerpunktbereich, wir sind ja beide im Controlling viel unterwegs, dass du dann sagst, da kannst du auch sagen, hier sind die Zahlen vom Sales-Bereich, mach mir mal, das geht mit Claude übrigens, mit dem Excel-Add-In, ich habe schon probiert, ja, mach mir mal 3 Szenarien, Worst-Case, Best-Case, Base-Case, verteile das irgendwie auf die Monate, hier sind noch die historischen Zahlen, kannst ja mal ein bisschen damit spiegeln und so, dann kriegst du auch deine Planzahlen noch direkt damit rein und so kannst du dir am Ende des Tages dein Just-in-Time-Controlling einfach zusammenprompten. Da brauchst du dann tatsächlich nicht mehr das BI-Modul, wo du jedes Jahr noch Wartung auf irgendeine Lizenz bezahlst oder sowas, ne, das sind dann schon Themengebiete, wo ich mir vorstellen kann, dass es dann vielleicht auch mal wirklich zu einer Substitution
absolut
dadurch
kommt. So, jetzt müssen wir noch über aktuelle Themen sprechen. Und zwar, ja. Ich habe ja schon gedacht, wir müssten eigentlich ja fast jede Woche eine News rausbringen, weil wenn man mal überlegt, was jetzt schon wieder alles passiert ist, als wir letztes Mal gesprochen haben, haben wir gesagt, wir müssten eigentlich mal was zu Bayer und dem Glyphosat-Fall und der Einigung sagen. Und in der Zwischenzeit gibt es aber wieder ein viel wichtigeres Thema, Claude for Excel, haben wir ja gerade besprochen, Zölle. Also ich war letzte Woche Freitag einkaufen und habe nebenbei Nachrichten gehört, weil das Einkaufen immer so langweilig ist in dem großen Marktkauf. Und dann hieß es, die Zölle wären vom Supreme Court als nicht zulässig erachtet worden. Und zwar haben ja Kleinunternehmer, das muss man sich mal vorstellen, geklagt in den USA, haben die große Industrie in die Knie gezwungen, die sich alle weggekuscht haben. Und haben dann dem Trump seine große politische Niederlage zugefügt. Und er darf keine Zölle mehr unter dem International Emergency Economic Power Act, IEEPA, von 1977, ohne den Kongress ins Leben rufen. Das war mal so das Erste.
Genau. Er muss den Kongress
dafür. Dann war natürlich die erste Frage, also ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist. Ich habe mich ein bisschen insgeheim gefreut und habe gesagt, ist ja prima. Jetzt sind auch die Automobilhersteller in Deutschland erstmal wieder fein raus. Dem ist nicht so, habe ich dann gelernt. Die zahlen weiter, weil da, wo die ihre Zölle zahlen, das ist nämlich das Trade Expansion Act von 1962 und das sind sektorbezogene Zölle. Das heißt, unsere deutsche Autoindustrie, für die hat sich nichts geändert. Ja, dann las man mal, die EU setzt die Ratifizierung des Zolldeals aus. Ja, dann war aber die Frage, was bedeutet das eigentlich? Zahlen wir jetzt keine Zölle mehr? Aber Trump hat ja gleich gesagt, Moment, 15% auf alles jetzt. Wenn ihr mir das nicht genehmigt, dann mache ich hier den Rundumschlag auf alles. Das darf er auch. Allerdings nur für 150 Tage.
Ja, das darf er nur. Da muss man, ich habe mir das angeguckt, also da beruft er sich auf ein Handelsgesetz aus 1974. Also man merkt, wir bewegen uns da in vielen, vielen historischen Jahren da. Und damit er das anwenden kann, sind eigentlich 4 Kriterien, die er berücksichtigen muss. Ja, also zum einen, es muss eine große oder ein großes und ernsthaftes Zahlungsbilanzdefizit geben. Also im Originaltext steht da Large and Serious Balance of Payments.
Okay, machen wir ein Häkchen dran, das hat er.
Ja, genau, da kann man darüber diskutieren. Also ich habe jetzt mal nachgeguckt, es gibt irgendwie Q3 25 Zahlen. Da ist irgendwie das Bilanzdefizit irgendwie so knapp 3% deren BIP. Ja. Ist die Frage, ob das jetzt wirklich dann riesig ist oder, ne, aber wir könnten mal sagen, okay, würden wir mal einen Haken dran machen, ne? Dann eine ernsthafte Verschlechterung der internationalen Finanzposition der USA.
Oh gut, das ist sehr interpretations.
Ist natürlich, ist
der Dollar ist gefallen,
ne? Aber da könnte, genau. Ja, genau, also das geht natürlich so ein bisschen auf das Thema hinaus, was ist jetzt mit dem Dollar? So, da habe ich mal geguckt, also der Dollarindex, so, der liegt irgendwie bei 97,7%, 26. Februar, also es ist 9% weniger als das Vorjahr, allerdings hat er sich auch irgendwie im Vergleich zum Vormonat irgendwie zum 1,6% wieder erholt, also ist ein bisschen volatil. Könnte man aber auch sagen, ist irgendwie akut irgendwie eine Abwertungsdynamik irgendwie
erkennbar. Immer aus, wenn Trump also die Fed verhaut, fällt der Dollar und ich sag mal, an der Schuldenaufnahme scheitert es ja nicht in den USA. Ich meine, da ist ja immer hoch die Tassen.
Genau, also sagen wir mal okay, aber wäre ich auch dabei, würde ich sagen, also würde ich sogar noch einen eher dickeren einen Haken dran machen als jetzt auf die erste Position. Ja, dann ist der nächste Punkt, dass eine drohende oder signifikante Abwertung des US-Dollars auf dem Devisenmarkt noch mit einhergeht. Ja, also so ein bisschen die Kombination davon. Ja. und ein internationales Zahlungsbilanz- und Gleichgewicht, das wirtschaftliche oder sicherheitspolitische
Interessen. Na gut, damit wird ja in den USA unter Trump alles begründet, inklusive, dass es keine Umweltschutzstandards mehr geben darf.
Tja. Eigentlich ist das Problem jetzt, dass das auf Eislegen des Zolldeals der EU eigentlich da in die Karten spielt. Weil da könnte man jetzt sagen, naja, die machen da am Ende des Tages mit uns keine saubere Vereinbarung und damit haben wir das Ungleichgewicht. Und damit, das ist auch, so habe ich es verstanden, momentan so der Hauptpunkt, über den da quasi gegangen werden kann. Dazu kommt halt noch, dass das ganze Thema 150 Tage maximal nur laufen darf. Okay, werden wir sehen, ob er sich dran hält oder nicht. Ja, ist ja noch nicht so lange her. Und dass dementsprechend die Höhe maximal 15%, er hat ja erst 10, glaube ich, gesagt, ja, und einen Tag später 15, also er ist dann irgendwie relativ schnell aufs Maximum gegangen, ne? Also so ein bisschen ist tatsächlich jetzt das Thema, ja, wenn die EU jetzt sich da auf tot stellt und sagt, wir wollen jetzt doch keinen Deal haben, dann hat man da irgendwie zumindest, wenn man diese Kriterien so runterprüft, da wahrscheinlich dann den stärksten Punkt, um sich daran festzuhalten. Was ich nicht so ganz verstanden habe, muss ich gestehen, liegt vielleicht an meinen schlechten Englisch-Skills oder dass die KI mir da nicht gut helfen konnte. Ich weiß nicht, ob ein Punkt davon reicht oder ob alle vier zusammen wirken müssen. Ich verstehe es so, als ob einer reicht. Allerdings würde ich mir bei so einem Gesetz, wenn man das macht, mit so dezidierten Kriterien eigentlich denken, dass die mehr oder weniger alle gleichzeitig vorherrschen.
Meine Vermutung wäre, dass ein Kriterium reicht und dafür dann halt die Sicherheit über die 150 Tage, dass du da den Kongress nicht dazu nimmst.
150 Tage.
Ja, ich glaube, was Gift daran ist, ist gar nicht die Ratifizierung des EU-Abkommens. Ich glaube, dass das Murks ist, das wissen wir alle oder haben wir zumindest im Gefühl. Das wird ja auch ganz weich gehandelt. Da wird ja auch gesagt, eigentlich halten wir es ein, aber nur, falls du dich nicht daran hältst und doch über 15% gehen solltest, dann stampft man das alles ein. Und da wird ein bisschen gepoltert, aber am Ende will das keiner. Was Gift ist, ist aber, dass wiederum die Industrie in Europa und wahrscheinlich weltweit nicht weiß, woran sie ist und Investitionen in den USA nicht getätigt werden, viele Investitionen weltweit zurückhalten, was natürlich auch dich gesamtwirtschaftlich wieder trifft. Und ich erzähle mal einfach eine Anekdote vom Wochenende. Da stand ich am Fußballfeld meines Sohnes und habe mich mit zwei Vätern unterhalten. Die einen machen Messebau und die anderen Maschinenbau. Und beide sind in Kurzarbeit aufgrund der USA-Thematik, weil die einen machen Messen in den USA und die anderen bauen Maschinen für den amerikanischen Markt zu einem signifikanten Prozentanteil. Und er hat mir gesagt, die können gar nicht ohne uns. Wir schlagen jeden Zollsatz auf die Maschine auf, auch auf Ersatzteile. Die können gar nicht anders. Wenn die ihre Maschine laufen wollen, diese Ersatzteile werden in den USA nicht produziert. Die müssen sie von uns kaufen. Also so viel mal zu der Geschichte, Zölle tragen die anderen. Nein, Zölle tragen die, die es kaufen am Ende des Tages. Aber natürlich führt es trotzdem zu so einer Unsicherheit, dass im Moment weniger konsumiert wird in den USA.
Ja, ich sag mal, der Messebau ist eine Sache. Vielleicht besteht die Möglichkeit, da einfacher auf lokale amerikanische Messebauer zuzugreifen. Aber dieses Maschinenbaubeispiel zeigt ja eigentlich ganz eklatant deutlich, dass wenn ich als amerikanisches Unternehmen auf diese Anlage oder die Ersatzteile angewiesen bin und die dann entsprechend mit den Zöllen auch bei mir am Ende des Tages rein importiere, dann muss ich das ja auch bei meiner Preiskalkulation als amerikanisches Unternehmen ja wieder berücksichtigen, wenn ich das dann vielleicht an den amerikanischen Endabnehmer oder was weiter fakturiere. Das wäre ja ein Indiz dafür, dass ja, was ja behauptet wird aktuell viel, dass die Zollthematik eigentlich den Amerikanern selber extrem schadet, weil sie müssen es irgendwie schlucken. Ja? Und das wäre ja, das würde das ja sehr deutlich dann am Ende des Tages zeigen. Und damit hast du dann auch klar irgendwie das Signal, dass das nachvollziehbar ist, warum das da bei denen eigentlich auch nicht so richtig funktioniert.
Dazu, ja? Ich habe da viel gelernt am Fußballplatz, ne? Messebau in Deutschland, warum? Weil die leicht Messebau machen und er hat mir gesagt, es gibt die Unions, die Gewerkschaften, die nur für Messe zuständig sind und die haben so unqualifizierte Kräfte und diese unqualifizierten Kräfte, die Messe aufbauen, verdienen zwischen 100 und 150 US-Dollar die Stunde. So, also krass. Okay. Und deswegen versuchen die, möglichst die Messekosten niedrig zu halten und greifen deswegen im Messebau auf deutsche Unternehmen zurück, die in Leichtbau Messe bauen können, so dass du nicht so viele Manpower brauchst. Ja. So in einem Land, wo du sagst, hier ist alles total easy going und Kündigungsschutz gibt es nicht und so weiter, kriegt aber ein unqualifizierter Messebauer, der so ein paar Kisten schleppt und aufbaut, 100 bis 150 US-Dollar die Stunde. Also das muss man sich nur mal bewusst machen.
Besteht denn für diesen Messebauer das Risiko, dass die USA vielleicht mit einem anderen Land irgendwie eine andere Zollthematik abgeschlossen haben und von dort dann entsprechenden Messebauer engagieren, der dann vielleicht nochmal zu günstigeren Kosten, als das der deutsche Messebauer macht, dann entsprechend.
Ja, ich glaube, das ist ein technologischer Vorsprung, ne? Also wenn es jemand schafft, noch leichter zu bauen, so genormt diese Messen und dass du nicht so viele Kisten in der Logistik bezahlen musst, weil es wird ja nach Kilo bezahlt, dann hat da jemand eine Chance. Aber schaffen scheinbar Amerikaner im Moment nicht. Dann ist die nächste Frage, wer geht zu diesen Messen noch, wenn du weißt, dass du in den USA im Moment keinen Markt hast, weil dein Produkt 15% teurer ist. Kaufe ich überhaupt noch als Europäer eine Messe jetzt oder in der Situation, in der viele sind, sind ja Messekosten meistens das, wo du am meisten sparst.
Ja, das, was viel eklatanter ist, weil ich das tatsächlich aus meinem beruflichen und auch aus dem privaten Umfeld mitbekomme, ist, dass die Leute einfach gar nicht in die USA fliegen wollen, ja, weil die Einreise schon so durchgeleuchtet, du musst da irgendwie deine Laptops hergeben, gerade wenn du aus dem Corporate-Bereich bist, ne, dass es einfach viele gibt, die sagen, nö, also wenn es nicht wirklich absolut zwingend notwendig ist, dann sparen wir uns vielleicht den physikalischen Trip rüber in die USA im Moment, ne? Also, ja, das ist eine berechtigte Frage. Also,
geht mir auch nicht anders. Es ist ja in Diskussion, ob du selbst DNA-Proben abgibst, dann die 5 Leute, mit denen du am meisten kommuniziert hast und so weiter. Also, das greift schon so dermaßen in den Datenschutz ein, wo man sich natürlich fragen kann, was wollen die mit dem Daten und mit Gesichtserkennung, Ray-Ban, Meta-Brillen und so weiter, wo führt das eigentlich noch alles hin? Stichwort Big Brother is watching you. Da brauchen wir uns ja keine Illusionen machen und von daher sehe ich die Datensparsamkeit da auch und ich hatte zum Glück das Glück, dass ich schon einige Male in den USA war. Vor Trump einmal konnte ich nicht an die Küste, weil er gerade zum Präsidenten gewählt wurde und die Polizei mich umgelenkt hat, irgendwie so einen Tag vorher. Also war genau zu diesem Moment da, als er die erste Amtszeit gewählt wurde.
Ja, okay. Ja, ist ein schönes Land. Also ich war ja auch schon da. Das hat auf jeden Fall da seine Attraktivitäten. Ist sehr spannend, die USA. Im Moment ist halt einfach die Gesamtkonstellation ein bisschen schwierig.
Lass uns die Zölle mal gerade einmal kurz abschließen. Es ist ja im Gespräch, da sind ja 175 Milliarden US-Dollar, die jetzt eigentlich rückerstattbar sind. Und wer dort irgendwo als Importeur das zahlen muss, auch von europäischen Firmen, dem ist ja nur anzuraten, dort irgendwo tätig zu werden. Man vermutet ein bisschen, dass das Jahre dauern wird und dass ohne KI-Unterstützung der Wust, der da jetzt kommen wird, gar nicht lösbar ist. Und die ersten, die sofort getreten sind, glaube ich, FedEx, die gesagt haben, also wir werden das uns sofort zurückholen oder auch Kühne und Nagel. Also die Logistiker sind schon dabei, ihre Anwälte in Stellung zu bringen. Ein bisschen könnte es sein, dass sich eine Amazon ins Knie geschossen hat, weil es wird auch diskutiert, dass eigentlich ja die Zölle, wenn die weitergegeben wurden, dem Endverbraucher rückerstattungsfähig sein müssten. Man erinnert sich, Amazon hat ja ganz am Anfang mal gesagt, wir weisen den Zoll auf der Rechnung explizit aus, damit alle merken, das liegt nicht an uns, dass die Preise teurer geworden sind. Dann hat ja Trump ein bisschen dagegen geschimpft und dann haben sie das wieder rückgängig gemacht. Falls das aber auf der Rechnung war, da gibt es schon Anwälte, das geht ja in den USA immer schnell, die sich in Stellung bringen und sagen, wir können für euch das einklagen und kriegen dann 50-60% der Klägersumme. Und Gleiches passiert wohl bei diesen Kleinunternehmern auch, dass sich schon erste PE-Fonds darauf stürzen und diese Forderung einkaufen.
Okay, die neue Version des Non-Performing Loans. Ja, okay.
Ja, das siehst du mal. Also das Land des Ultrakapitalismus, also der Klägerindustrie.
Nicht übel, ja.
Das ist eigentlich eine gute Überleitung.
Spannend. Na gut, dann schauen wir mal, was... Genau, ich wollte gerade sagen, da hast du ja die perfekte Brücke hingekriegt zu Bayer und Monsanto.
Genau, auch da. Kurzes Wrap-up, was ist eigentlich passiert? Die deutsche Bayer AG, seines Zeichen, merklich bekannt für Aspirin-Tabletten und ja weniger bekannt für Landwirtschaftschemie, hat im Jahr 2018 den amerikanischen... ja, Teufelskonzern kann man schon fast sagen, Monsanto gekauft. Die waren ja mal sehr im Verruch auch mit Pestiziden in Südamerika und so weiter, da möglichst wenig Skrupel zu haben.
War das 18? Ich dachte, das war 16 für 63 Milliarden. Oder war das so, haben die das in so Paketen gemacht?
Das weiß ich auch nicht. Ich meine, es wäre 2018 gewesen, zu ungefähr einem Kurs damals von 93 Euro. Hatte damals die Bayer-Aktie, wollte ich damit sagen. Das weiß ich schmerzlich, weil ich selber beteiligt war. Dann haben die gekauft und haben auch mitgekauft diese Giftpille, die da mit drin war, wo ich mich immer gefragt habe, warum hat das eigentlich in der Legal Due Diligence niemand gesehen? Ich vermute mal, es wurde gesehen, es wurde ignoriert, weil man unbedingt die Monsanto kaufen wollte. Da kurz zum Hintergrund, es gibt ja Glyphosat, das wird in der Landwirtschaft eingesetzt und wohl auch hochwirksames Pestizid. Und in Amerika wird das auch unter dem Markennamen Roundup verkauft. Und dann kannst du da halt auch im Garten dein Unkraut damit vernichten. Ob das so sinnig ist, weiß ich nicht. Die EPA, die Environmental Protection Agency, hat das als Bundesbehörde als unbedenklich eingestuft. Aber die Internationale Agentur für Krebsforschung, die hat Glyphosat 2015 als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft. Und darauf stufen jetzt all diese Dinge, denn es gibt eine Art von Lymphknotenkrebs, Non-Hodgkin-Lymphom. Und die, die daran erkrankt sind, haben natürlich berechtigterweise oder unberechtigterweise behauptet, das ist auf dieses Roundup, das ist ein Einsatz von Roundup zurückzuführen. Da diese EPA-Markierung als unbedenklich nicht in den Bundesstaaten gilt, ist Bayer da doch etliche Male verklagt worden. Ne? Und das ist dann wie immer in den USA, da reicht dann eine Klage aus und dann kommen so irgendwie Summen von 1 Milliarde Schadensersatz für eine Person dabei raus. In der ersten Instanz durch irgendein geschworenen Gericht. Sei es drum, Bayer hat eine Menge Rückstellung betrieben, hat die Aktie bis auf 19 Euro abstürzen lassen und die Vergleiche haben bislang noch nicht so richtig gezogen. Ne? Und jetzt gibt es einen neuen Vergleich.
Ja, es gibt zwei, habe ich gesehen. Ja, also du hast zum einen den großen, der auch, ich glaube, im Gericht in, war das St. Louis oder wo muss das jetzt noch bei Gericht einmal durchgewunken werden? Was aber so ein bisschen in so einem Nebensatz da durchgeschwungen ist und wo man auch leider nicht wirklich viel mehr Informationen bekommt, aber das würde mich trotzdem sehr interessieren. Also vielleicht kommt man irgendwann mal da drauf. Monsanto selber hat durchaus noch eine ganze Reihe an zusätzlichen vertraulichen Vereinbarungen abgeschlossen, die gar nicht jetzt in dieser Gesamtsumme mit drin sind, von der wir jetzt gleich, die wir jetzt gleich mal nennen werden. Ja, also da sieht man auch, vielleicht auch bewusst so, ja, so ein bisschen wie dieses Thema Gerresheim nur in die andere Richtung gedreht, ne? Du musst irgendwie so die eine große Story erzählen, der jetzt alle zuhören und wo dann alle drauf gucken und im Hintergrund hast du eigentlich noch ganz viele andere Sachen gemacht, die in so einem Halbsatz irgendwie untergehen. Dabei mag der Impact ja vielleicht auch in einer relevanten Größe sein. Wir wissen es nur nicht, weil vertraulich heißt in der Regel ja auch, in den USA zumindest, ne, es ist dann auch wirklich vertraulich, nochmal ein bisschen anders als bei uns, wenn man ehrlich ist. Ja, wenn du das da unterschreibst und sagst, da darf niemand drüber reden, dann wird das auch keiner machen, weil wenn du dich dazu committed hast, dann wärst du quasi ein einfaches Ziel für die entsprechende Gegenklage.
Ja, ich glaube, in den USA verklagt zu werden, das war wirklich kein Spaß, weil es ist ja immer ein, wer hat die besten Anwälte und das meiste Geld in der Hinterhand. Du kannst zwar Recht haben eigentlich, absolut, aber kannst es nicht durchsetzen. Und deswegen wird sowas ja auch immer in Sammelklagen verhandelt. Und diese Anwälte, die das verklagen, arbeiten ja rein provisionsorientiert. Das heißt, wenn du deine Milliarde kriegst und sagst, pass mal auf, davon kriege ich mal 15% ab oder sowas oder 30%, dann kannst du lange so ein Gerichtsverfahren führen. Selbst wenn hinterher nur die Hälfte dabei rauskommt, hast du einen guten Schnitt gemacht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied.
Das ist so. Ja, deswegen sind ja die guten Anwälte da bei denen, die nennt man ja dann Closer, ja, weil eigentlich ist das Ziel außergerichtlich, da irgendwie einen fetten Deal zu machen, ja, und dann
genau, ist das, und das hat man durch, hier auch versucht, etliche Male, aber man kriegt einfach nicht den Haken darunter, das endlich mal abzuschließen, und das liegt ja wie ein Sack Blei auf so einem Unternehmen, und deswegen war man jetzt auch so erfreut, dass man jetzt den zweiten Vergleich schaffen sollte, weil im Vergleich zum ersten sollte der für 21 Jahre abgeschlossen werden. Warum so eine krumme Zahl? Weil man sagt, naja, diese Krebsform, die hat eigentlich eine Inkubationszeit von knapp 20 Jahren. Mhm. So, und du sagtest ja doch, ich sollte den Betrag nennen. Also bislang ist man immer so von 13, 14 Milliarden ausgegangen, die man zum Teil schon zurückgestellt hatte. Jetzt redet man über 20 Milliarden Euro. Wobei das natürlich immer diskontiert wird. Die Rückstellungserhöhung erfolgt von 7,8 auf 11,8, wobei davon fast 10 Milliarden auf dieses Roundup-Glyphosat-Thema verfallen. Der Rest sind irgendwelche Ewigkeitschemikalien, die man sich bei Monsanto auch noch eingekauft hat, wovon man auch noch nicht weiß, wie das weitergeht. Ja, da sieht man nochmal, was so ein Zinseffekt ausmacht. Ne? Also die Hälfte sind dann irgendwelche Zinsen auf 20, 21 Jahre gerechnet. Und das muss finanziert werden, weil eine Rückstellung bilden, das weiß jeder, der sich auskennt ein wenig mit Finance, ist erstmal nicht liquiditätswirksam. Und eine Bayer sagt, naja, das lösen wir über eine Kreditlinie von 8 Milliarden. Puh, herzlichen Glückwunsch. So eine Bank hätte ich auch gerne, die einmal über eine Kreditlinie kurzfristiges Kapital für 8 Milliarden zur Verfügung stellt. Da werden gehörig Zinsen anfallen und das möchte man später refinanzieren über eine langfristige Anleihe. Aber immerhin, die Kapitalerhöhung ist wohl vom Tisch und man kommt wohl auch operativ weiter so, dass man sich so einen Deal überhaupt leisten kann.
Nicht übel. Ich habe mal nachgeguckt, irgendwie, was haben die so für 25 irgendwie 46, 47 Milliarden Euro
Umsatz.
Umsatz. Puh, also wir reden da schon irgendwie 25% oder so. Das ist schon.
Die Aktie ist dann erstmal irgendwie um 10-15% gestiegen, kam aber genauso schnell wieder runter, weil natürlich ist man erstmal froh, gestreckt auf 21 Jahre ist das natürlich was, was irgendwie kalkulierbar ist. Und wenn es in den Rückstellungen ist, ist es auch ergebnistechnisch erstmal abgearbeitet. Das heißt, du kannst zumindest, auch wenn der Cash noch nicht geflossen ist, kannst du zumindest ergebniswirksam sagen, so, da, mit dem Thema habe ich jetzt nicht mehr Presse bestimmt, jeden Tag was zu tun. Ich kann mich auf die Dinge fokussieren, die wirklich wichtig sind. Und da gab es ja noch weitere gute Nachrichten. Weil warum kommt dieser Vergleich denn jetzt überhaupt? Das hat ja auch politische Gründe. Weil nämlich parallel die Regierung lobbyiert wurde in den USA und der Supreme Court, der eigentlich gesagt hat, das geht uns nichts an. Die Klage der Feststellung, ob die EPA führend ist, um zu sagen, nee, ist nicht unwirksam oder ob das irgendwelche kleinen Umweltbehörden, die dann auch regional tätig sind, da bezeichnet sind, die dann sagen, doch, das ist doch krebserregend. Und das Zweite ist, dass der Trump ja dann auch noch gesagt hat, und das Ganze ist auch noch sicherheitskritisch, weil wir können die Ernährung in den USA gar nicht sicherstellen, wenn wir nicht mit Glyphosat arbeiten. Außerdem gibt es ein Nebenprodukt, das brauchen wir für Brandbomben und etc. Phosphor, meine ich, erst gewesen. Ja. Und so konnte man das ganz gut verbinden. So, was soll denn jetzt der Supreme Court bitte noch anders sagen, als das ist nicht zulässig? Das wissen natürlich auch die Kläger von der anderen Seite und sagen, gut, wenn wir jetzt einen Vergleich schließen, werden wir wahrscheinlich spieltheoretisch etwas besser dabei wegkommen, als wenn wir auf dieses Supreme Court Urteil warten müssen. Und Bayer hat genau dasselbe Problem, weil wir, der Supreme Court sagt, in einer kleinen Wahrscheinlichkeit, nee, das ist schon alles rechtens, dass die Bundesstaaten dort selber festlegen.
Also gut, summa summarum, ich hatte deswegen am Anfang gesagt, war das 2016, weil ich dachte, Wahnsinn, nach 10 Jahren haben die dann jetzt quasi das Thema irgendwie mal besiegelt und dann eine Lösung für gefunden, die dann aber sich nochmal irgendwie 21 Jahre im Cashflow niederlegen wird. Kann man schon mal, wie soll ich sagen, kann man da schon mal die ein oder andere Frage nochmal eher retrograd stellen, warum man diese Transaktion eigentlich gemacht hat und was da eigentlich jetzt so wirklich das Rational gewesen ist. Ja, witzigerweise kenne ich jemanden, der bei der Big Four tätig gewesen ist, die damals in der FDD mit involviert gewesen ist. Das war natürlich auch ein Monsterprojekt, muss man ganz klar sagen. Das ging ja auch gigantisch lange. Also ich weiß nicht, wie oft er mir erzählt hat, dass sie Current Trading wieder anpassen mussten. tatsächlich war das, der ist auch jemand, der sich sehr, sehr intensiv mit dem Thema Aktienmarkt immer beschäftigt hat, und der hat auch damals schon gesagt, ich ehrlicherweise, ich weiß es selber nicht, also das Rational ist mir nicht so ganz hundertprozentig klar. Ja. Also. Und wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, würde ich mich das Gleiche wohl
das
fragen.
Das ist das, was man hinlänglich als Empire Building bezeichnet, nämlich, dass du ja als Vorstand dir irgendwie ein eigenes Denkmal setzen willst, und was ist natürlich ein größeres Denkmal zu sagen, ich verdopple meinen Umsatz, indem ich irgendein Unternehmen kaufe. Wir hatten das ja mit Daimler Chrysler damals. Und die Geschichten, die wiederholen sich und die führen auch immer zu dem Gleichen. Dann wird irgendwie eine Story erzählt, dass ein integrierter Konzern ja viel mehr wert ist als ein Einzelner. Und ich werde mit dir wetten, dass sobald dieses Thema hier durch ist, man über eine Zerschlagung von Bayer nachdenken wird im Sinne von Aufspaltung, Pharmageschäft und Agrargeschäft. Also das, wofür man Monsanto eigentlich gekauft hat, hätte man nicht machen müssen. Es wurde nur Geld vernichtet. Ja, wie hieß er damals? Baumann?
Absolut. Absolut. Also das sind schon heftige Zahlen auch. 8 Milliarden Euro Linie, um das zu finanzieren. Nicht übel, auf jeden Fall. Ja, bin ich mal gespannt. Genau, Schauen wir mal. Da werden wir mit Sicherheit noch das ein oder andere zuhören.
Wir bleiben am Ball, wir gucken uns das an. Das waren auf jeden Fall so die zwei großen Nachrichten, die Zölle und Bayer. Ja, und dann schauen wir mal, was uns die nächsten 2 Wochen begegnet. Ich vermute mal, dass die Zölle uns noch ein bisschen länger begleiten werden in diesem Podcast und auch Geresheimer vielleicht noch die eine oder andere Scheibe rauspickt und aufs Brot haut. Es gibt auf jeden Fall noch einige interessante Dinge, über die wir die nächsten Tage sprechen können.
Auf jeden Fall, ja, das sehe ich auch so. Da freue ich mich auch dann schon wieder drauf.
Vielen Dank.
Mach's gut. Daniel, mach's gut. Ciao, ciao.